Frage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
Ja, herzlich willkommen. Tage wie diese, lieber Eckhard.
Hallo Alex.
Na du. Ja, sag mal, es gibt ja so einen schönen Spruch im Volksmund, sagt man ja, das hältst du ja im Kopf nicht aus. Das sagt ja eigentlich, wenn einem alles zu viel ist oder Dinge so drücken oder generell einfach man völlig von Krisen und Sorgen überlastet ist. Und irgendwie hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass die heutige Zeit, da wiegt so viel Schweres. Wir haben uns ja hier vorgenommen, Dinge auch irgendwie Schweres leicht zu machen und etwas mit Humor und Leichtigkeit zu betrachten. Aber trotzdem kann man ja die ernsten Themen nicht wegleugnen. Wie geht's dir denn so dieser Tage?
Ach, ja, dieses Comedy for Future Festival ist für mich schon irgendwie ein bisschen Lebenselixier wieder tanken. Mhm. Weil ich selber beim Moderieren mich erinnert habe, wie viel glückliche Zeit ich auf der Bühne schon hatte in meinem Leben. Und mir macht es ja total Freude, auch immer zu sehen, wie sich das Genre weiterentwickelt, wie Kolleginnen und Kollegen neue Stile, neue Themen, neue Kunstformen nach vorne bringen. Und gleichzeitig wir hier in Berlin mittendrin sind und um uns herum gerade so viele gute oder auch weniger gute Entscheidungen fällen, gefällt werden für jetzt und für die Zukunft. Das ist alles schwer auszuhalten, diese Parallelität der Welten.
Ja, genau.
Und deswegen finde ich, dass das Thema seelische Gesundheit auch total unterbelichtet in Bezug zur Klima und Gesundheit, weil wir bei Temperaturen, wir reden immer über das 1,5 Grad Ziel, dann sagen wir, schaffen wir leider nicht. Und dann ist so ein bisschen, mal ganz ehrlich, hat ja auch keiner so wirklich dran geglaubt. Ja, also so wie wenn du irgendwie einen übergewichtigen Freund hast, sagst, jetzt diese Woche nehme ich total ab oder ich brauche keinen Freund, ich kenne es auch von mir. Und dann scheiterst du kläglich daran und dann denkst du, ach ja, so ganz ehrlich, ich habe es mir auch nicht geglaubt, dass ich es hinkriege. Ja, also diese permanente Situation, dass man mit den eigenen Vorhaben scheitert, das ist ja sehr menschlich. Auf der anderen Seite haben wir genau dafür Wissenschaft und Politik, um so ein bisschen übergeordnet dafür zu sorgen, dass wir Dinge, die schlau sind, auch gegen die menschlichen Schwächen installiert kriegen.
Ja.
Und bei Temperatur denken wir ja oft an die körperliche Folge, aber auch was das für die Seele macht, darüber finde ich, können wir heute super reden. Mhm. Was ist denn für dich der optimale Temperaturbereich, in dem deine Hirnfunktion und die damit verbundene Seele funktioniert.
Ich habe schon gehört, beim letzten Mal hast du schon angedeutet, du magst es nicht zu warm. Also ich habe es kurz früher nicht warm genug haben und auch nicht sonnig genug. Und beides ist mir mittlerweile ein bisschen zu viel. Also ich mag so 25 Grad ganz gerne.
Mhm.
Darüber finde ich, wenn man dann anfängt zu schwitzen bei jeder Aktivität oder sobald man in die Sonne kommt, ist es ja dann schnell auch 30 und mehr. Aber ich wollte noch was anderes eingehen, was du gerade gesagt hast, denn wir haben ja einerseits über den Bereich Humor gesprochen und obwohl wir ja hier auch einen politischen Podcast machen, scheint ja immer so die Politik der natürliche Feind des Humors zu sein, denn das ist ja immer eigentlich die große Humorlosigkeit. Gleichzeitig hast du die Wissenschaft genannt und wir versuchen ja hier, sagen wir mal, in einer zielorientierten oder kapitalistischen Gesellschaft, ja, gilt ja normalerweise eigentlich immer das Größer, Weiter, Besser, Schnell, das Mehr erreichen. Und schon früher hat ja der Club of Rome eigentlich die Grenzen des Wachstums, das war schon in den 70ern, hat man in den Studien eigentlich schon die Grenzen des Wachstums aufgezeigt und auch gewarnt, dass man sozusagen ja natürlich die Ressourcen, die der Planet hat, nicht unendlich überdehnen kann. Trotzdem tun wir das natürlich seitdem und wachsen ja auch kräftig, nicht nur in Bevölkerungszahl, sondern auch in Verbrauch. Und ich glaube, wenn wir da das kombinieren mit mentaler Gesundheit, gemeinsam denken, dann ist es auch ein Problem, dass der Mensch sich quasi wie die symbolische ausgepresste Zitrone fühlt, ne? Wenn da nichts mehr drin ist, dann kannst du noch so viel Druck darauf erhöhen, dann fühlt sich nur die Zitrone noch schlechter und ausgequetschter, nicht? Und das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, das liegt auch ein bisschen im System, weißt du? Also ich glaube, es ist systemisch begründet in den Zielvorstellungen, die die Gesellschaft im Grunde immanent hat. Und die wir natürlich qua Erziehung und den Zielen, die einfach hier herrschen, ständig reingedrückt bekommen. Ne? Wir haben ja auch zum Beispiel mal darüber gesprochen, dass als Arbeit der Mensch so lange eigentlich als Arbeitsressource wahrgenommen wurde und eigentlich in Angestelltenverhältnissen üblicherweise auch so benutzt wird oder wahrgenommen wird. In Wahrheit ist es ja nicht gut, wenn man den ganzen Tag nur arbeitet und sich abends nach Hause schafft, um sich zu reinigen, zu ernähren und morgens wieder bei der Arbeit zu erscheinen. Also wir sprachen ja auch schon darüber, wie gut zum Beispiel die Vorzüge für die mentale Gesundheit auch der Vier-Tage-Woche sind. Also ich glaube, mentale Gesundheit ist hier nicht nur so eine lustige Idee, dass man sich besser fühlen will, sondern es ist ein vitaler Überlebensfaktor, der noch total unterbewertet ist.
Ja, und gleichzeitig denken wir, so viel Belastung wie heute gab es noch nie. Mhm. Und Fakt ist aber, dass Menschen in früheren Zeiten extrem viel härter gearbeitet haben als heute. Also deswegen ist körperliche Arbeit und seelische Gesundheit nicht ausschließlich. Das, was heute ja wirklich viel zählt, ist ja auch diese Idee von Purpose, von Sinnhaftigkeit, von dem Tun. Yeah. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Menschen runterzieht, dass wirklich viele in anonymen Befragungen sagen, dass ihr Job, so wie sie ihn tun, eigentlich keinen Sinn ergibt. Mhm. Und das finde ich, das ist auch bei Comedy, natürlich macht man Unsinn auf der Bühne, aber eine Welt ohne Unsinn macht ja auch keinen Sinn. Ja. Aber wenn man die ganze Zeit irgendwie so einen Bullshit-Job macht, wo man denkt, eigentlich braucht es das nicht und eigentlich könnte ich mit meinen Fähigkeiten auch was anderes tun, das glaube ich nagt und zieht auch viele runter. Mhm. Inklusive eben auch dem, was sozusagen uns auch Arbeit an Struktur gibt. Ja, also ob man morgens aufsteht, ob man seine Fähigkeiten irgendwie in den größeren Kontext stellen kann, ob man Kolleginnen und Kollegen hat. Ja, also ich habe ja auch mit der Arbeit von der Stiftung gemerkt, wie viel Freude es mir macht, mit total unterschiedlichen Menschen gemeinsam an einem größeren Ziel zu arbeiten. Ja, klar. Und das Wichtigste, was ein Einzelner tun kann, ist, nicht alleine zu bleiben. Mhm. Und deswegen ist sozusagen Arbeit immer als eine notwendige Last zu definieren, als etwas, was sozusagen Pflicht und Muss. Das gilt nach wie vor für viele Menschen, die sozusagen in prekären Situationen sind. Global sowieso. Aber für viele, die jetzt auch die Zeit haben, so einen Podcast zu hören, ist viel spannender die Frage, bin ich noch in der richtigen Umgebung? Und eine meiner absoluten YouTube-Hits war ja die Geschichte mit dem Pinguin aus meinem Glücksprogramm. Und die ist mir selber so passiert. Und da können wir mal kurz reinhören.
Ich war engagiert als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff. Und da dachte ich vorher, super Sache, Kreuzfahrt, bis ich auf dem Schiff war. Ich merkte zwei Dinge. Erstens, ich war komplett auf dem falschen Dampfer. Und zweitens, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Auf gut Deutsch, mir war die ganze Zeit komisch. Und das ist nicht komisch, dann komisch für andere Leute zu sein, ohne Humor. Endlich norwegische Küste. Ich ging in den Zoo und sah dort einen Pinguin auf dem Felsen stehen und dachte, was für ein armes Würstchen. Der hat ja zu kleine Flügel, der kann überhaupt nicht fliegen, der hat einen kleinen Bauch und dafür keine Knie. Das ist ja wohl die komplette Fehlkonstruktion. Was hat sich der Schöpfer wohl bei dem gedacht? Ich ging eine kleine Treppe herunter und sah dann durch eine Glasscheibe noch einmal in das Schwimmbassin der Pinguine. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm an der Scheibe vorbei und ich dachte, jetzt hat er Mitleid mit mir. Wenn man Pinguine einmal im Wasser gesehen hat, weiß man, die können fliegen. Pinguine sind so energieeffizient, so wendig und findig, die könnten mit der Energie aus einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen. Das ist alles besser, als Menschen jemals konstruiert haben. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich seitdem daran, wie schnell ich urteile über andere und wie ich damit komplett daneben liegen kann. Gerade wenn ich sie nur in einer Situation erlebt habe. Und die zweite Botschaft des Pinguins war für mich zu erkennen, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Menschen hadern gerne mit ihren Schwächen, denken, oh, das kann ich nicht und das kann ich nicht, das kann jemand besser. Ich muss so sein wie die anderen. Ein kleiner Tipp. Andere gibt's schon genug. Wenn ich mir eins klar mache, Menschen ändern sich nicht komplett und grundsätzlich. Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch 7 Jahre Therapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Und das ist gut zu wissen. Da muss man auch nicht lange mit einem Therapeuten darüber reden, warum ich lieber einen langen Hals hätte. Viel wichtiger ist rauszufinden, was bin ich denn? Was kann ich? Was macht mir Freude? Wann haben andere mit mir Freude? Was ist mein Ding? Was ist mein Element? Wann fühle ich mich wohl? Und wenn ich dann weiß, ach, ich bin Pinguin, gucke ich mich mal um, bin ich dafür in der guten Umgebung. Und wenn ich merke, ups, ich habe mich ja in der letzten Zeit in der Wüste aufgehalten, dann liegt's gar nicht an mir, wenn es nicht flutscht. Dann ist auch nicht die entscheidende Frage, wie bin ich da hingekommen? Viel wichtiger ist die Frage, wie komme ich jetzt da weg? Und das sind oft kleine Schritte. Hin zu meinem Element, hin zu meinem Wasser. Ein kleiner Sprung ins Kalte. Und dann weißt du, wie sich das anfühlt, in deinem Element zu sein.
Die Pinguin-Metapher ist mir wirklich so zugeflogen. Ja. Fast, ne?
Ja.
Und ich kenne ganz viele, die nur dadurch, dass sie die gehört haben, ihre Arbeit gewechselt haben. Das,
ja.
Das ist für mich wirklich ein tolles Beispiel, wie gute Geschichten weitererzählt werden und im besten Falle auch eine Bewusstseinsänderung oder auch eine Veränderung im Tun auslösen können.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist ja eigentlich etwas, was wir hier auch die ganze Zeit suchen, nämlich im Grunde ja, wie kann die Narration, wie kann eine Geschichte, wie kann Kultur, in welcher Darbietungsform auch immer, eigentlich ein Mindset ändern, also eine innere Einstellung und auch tatsächlich vielleicht Dinge bewegen, verändern oder auch, wie du schon sagst, Menschen helfen, glücklicher zu sein, zufriedener zu sein. Schön, dass du das genannt hast, den Purpose, den Glücks, den Zweck der Arbeit.
Ja, und dass unsere sehr individualistische Kultur ja ständig den Fehler bei dir selbst sucht und die Pinguin-Idee sagt ja, du bist nur so gut, wie die Umgebung auch mit den Fähigkeiten und auch den Macken, die du mitbringst, sagen dir dieses Aufblühen ermöglicht. Und ich denke noch an eine Pressekonferenz, die DGPPN gemacht hat, das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, also sagen alle, die sich mit dem Seelenheil von Menschen beschäftigen, beruflich. Und da haben wir eine Arbeitsgruppe gehabt, die Berliner Erklärung rausgegeben haben und wir verlinken das natürlich auch. Und wenn man hochrechnet, was nur durch sozusagen die Klimakrise an psychischer Erkrankung in Deutschland verursacht wird, zusätzlich zu allen psychischen Erkrankungen, die es schon gab, kommt man ungefähr auf 1 Million Menschen, die zusätzlich belastet sind und krank sind. Und mich hat gleichzeitig geschockt, als wir dann eine Pressekonferenz dazu gemacht haben, wie wenig das aufgegriffen wurde, weil es eben dafür erstmal, ja, es gibt nicht das Pressefoto, wo diese 1 Million Menschen alle zusammen drauf sind, aber das ist der Hammer. Und das hat maßgeblich mit 3 Faktoren zu tun. Mit der Hitze, die für unser Hirn einfach Gift ist. Du kannst zeigen, wie eigentlich der optimale Betriebsbereich für unser Hirn schon ab 28 Grad verlassen wird. Mhm. Wir werden dann langsamer im Denken, wir werden fehleranfälliger, wir werden auch aggressiver. Mhm. Wir machen mehr Unfälle mit dem Auto. Wir registrieren auch eine Zunahme an Suiziden zum Beispiel, also von Impulshandlungen und so weiter. Der zweite große Faktor ist, alles, was wir sagen, an Feinstaub und Dreck einatmen, hat auch eine Wirkung aufs Hirn. Das ist ganz aktuelle Forschung. Es geht soweit, dass man sagt, die kleinen Partikel, die wir vor allen Dingen durch Reifenabrieb, durch fossile Verbrennung, durch Kohleverschrumpfung und den ganzen Scheiß ständig inhalieren, diese kleinen Teile gehen durch die Lunge ins Blut, vom Blut ins Hirn, machen also chronische Entzündungsvorgänge. Und das macht uns dauerhaft krank. Mhm. Und da, wo hohe Luftverschmutzung ist, hast du mehr Psychosen, auch mehr Demenz zum Beispiel. Mhm. Und die dritte wirklich treibende Kraft für psychische Erkrankungen im Rahmen der Klimakrise ist auch die Angst. Ja. Ja, also diese Hilflosigkeit, auch die Traumatisierung. Stell dir vor, du bist im Ahrtal, in einer Nacht ist plötzlich alles, worauf du dein Leben aufgebaut hast, weg. Inklusive vielleicht Menschen, die gestorben sind, Angehörige. Mhm. Und du fragst dich, sagen, wie, worauf kannst du dich noch verlassen, ja? Weil du bist in den Grundwerten erschüttert. Viele Menschen müssen fliehen, werden dadurch traumatisiert und vor allen Dingen auch Jugendliche kriegen ja ganz schnell so ein Gefühl von Hilflosigkeit. Meine Güte, da schlittern wir sozusagen absehbar in eine sehr, sehr bedrohliche Lage und keiner kümmert sich. Also auch dieses Gefühl von Ohnmacht macht natürlich auf Dauer krank.
Ja, und wo du das Beispiel Ahrtal nennst, dann können wir vielleicht jetzt hier direkt mal zu unserem Gast springen, der ja auch mit uns über das Thema mentale Gesundheit, seine Depression, aber der auch eine Geschichte zum Ahrtal hat.
Der Gast der Woche.
Hallo Maxi.
Hi.
Hi. Schön, dass du da bist.
Danke.
Wir kennen uns aus einem viele Jahre zurückliegenden Projekt, wo du noch als Nachwuchstalent galtst und ich als Coach.
Ja.
Aus dir ist was geworden.
Ja, ich kann leider nicht das Gleiche von dir sagen.
Ja. Wie lange ist das her?
Boah, der 2014, glaube ich, war das. Ja. 9 Jahre.
Ja, und ich weiß noch, wie du einen sehr, sehr geilen Gag hattest über den Umgang der älteren Generation mit Social Media, wo du sagtest, immer wenn meine Mutter was bei Facebook liest, ruft sie mich an,
um zu sagen, sagt, es gefällt ihr, ja.
hat deine Mutter inzwischen mehr Digital
meine Street Mutter, Knowledge? Die hat alles. Die hat auch ein Tablet und so und ruft mich auf ein Tablet per WhatsApp an. Also die hat zwei WhatsApp-Accounts, einen fürs Handy, einen fürs Tablet. Hä? Und dann ruft sie mich vom Tablet an und sagt dann oft, wenn sie im Tablet im Wohnzimmer sitzt, du, ich rufe dich vom Handy nochmal an, weil das liegt in der Küche. Weil in der Küche ist was, das will sie mir zeigen. Und dann legt sie auf ein Tablet auf, legt das im Wohnzimmer hin, geht in die Küche und ruft vom Handy nochmal an. Und ich kommentiere es nicht. Ja, ich bin im Flow, ich mache einfach mit. Ich habe es auch gar nicht mehr im Programm, weil es zu einfach ist. Ja, es ist zu offensichtlich.
Du hast nach 9 Jahren das Programm gewechselt?
Na, mittlerweile.
Boah, wow.
Es sind dann doch mittlerweile, jetzt spiele ich Gute Zeit, das ist das 5.
Gute Zeit.
Ja. Das ist 5.
Worum geht es denn, Gute Zeit?
Genau um das. Es geht um die gute Zeit. Ich wollte einfach mal einen Antitrend setzen zu der umgreifenden Hoffnungslosigkeit. Mhm. Und in dem Thema Gute Zeit geht es genau um das, dass die gute Zeit ja total flüchtig ist. Ja. Und wenn sie mal da ist, dann muss man sie auch tatsächlich genießen. Weil wenn sie dann mal da ist, wenn mal die Umstände in der rein subjektiven Wahrnehmung so passen, dann muss man sich da auch reinlegen und gerade jetzt so mit meiner Geschichte, mit Depression und der Krankheit und so, habe ich das einfach viel total zu schätzen gelernt, ja, wie wichtig auch so ein konstruktiver Optimismus ist, auch im Sinne von, dass man handlungsfähig und konstruktiv bleibt, ja. Und ich wollte wirklich einfach in dieser Zeit mit einem positiven Titel rausgehen, ja. Und wie viele Leute sich einfach dankbar sind, wenn sie mal irgendwo hinkommen und nicht hören, wie schlecht die Welt ist. So, weil das wissen ja alle selber. Wir sind ja alle mittlerweile fast Zyniker geworden. Das finde ich auch so krass. Ja. Ja. Und alles ist vorbei und alles ist schlimm und so. Und trotzdem glaube ich, dass man da immer noch in der Handlungsfähigkeit bleiben muss. So.
Das heißt, du machst es auch nicht so als Eskapismus, sondern so als bewusste Sinnstiftung, dass das Gute in die Welt bringt.
Ich finde das so einengt, dass es nur zwei Möglichkeiten geben soll. Mhm. Entweder ich gebe mich dem Weltuntergang zu 100% hin und alles geht vor die Hunde, oder ich flüchte. Mhm. So. Also irgendwo muss es doch einen stoischen Weg geben, dass man sagt, der Weg ist das Ziel und es gibt nur einen Weg durch das Hindernis hindurch und das ist durch, man muss da jetzt durch. Und diese ganzen Themen, die da kommen, die kann man, glaube ich, nur machen, indem man sich dann auch immer wieder selber gönnt zu sagen, gut, ich weiß, was da jetzt alles los ist, ich sehe das alles, ich muss mich auch umstellen, ich muss viel machen so, aber jetzt gehe ich gerade einfach mal diesen Weg an der Spree entlang und finde das einfach gut und dann lädt man sich auf, weil die Welt ist grausam, sie ist aber auch wunderschön. Also es ist eine Gleichzeitigkeit, finde ich, die uns auch überfordert, weil wir neigen dann sehr dazu, habe ich den Eindruck, dass wir es dann immer sofort in so eine Dualität verpacken, zu sagen so, oh nein, sobald man auch nur einen Hauch von Optimismus oder Gutem auch nur erwähnt, ist man sofort ein Leugner der Apokalypse. Und
blauäugig.
So blauäugig, genau. Sondern es ist alles gleichzeitig in meiner Erfahrung so. Es ist richtig schlimm.
Aber diese Gleichzeitigkeit ist ja auch ein Fluch der digitalen Zeit. Also eins der Gefühle, die mich schon lange begleiten, obwohl ich ja noch ohne Handy im Gegensatz zu dir aufgewachsen bin, ist ja FOMO, also diese Fear of Missing Out. Und da hatte ich irgendwann mal den Trick entwickelt, wir sind ja hier in Berlin beim Comedy for Future Festival und früher gab es immer Tipp und City, also zwei Stadtmagazine. Und ich habe mir angewöhnt, die zu kaufen und dann hinzulegen und nicht reinzugucken, damit ich dann erst im Nachhinein gucke, was ich verpasst habe. Dann wusste ich auch, jetzt kann ich es auch nicht mehr alles besuchen.
Da ist auch kein Druck mehr da.
Nee,
du nimmst dir selber den Druck.
Ja, weil aber du musst eigentlich...
Ich mache das ähnlich. Ich rede mit meiner Tochter erst, wenn sie mit der Schule fertig ist. Dann gibt's da nicht mehr, was ich mit ihr erleben kann und so. Dann habe ich diesen Druck nicht mehr, ein guter Vater zu sein.
Ja. Das ist schon ein bisschen crazy. Warum hast du die Zeitung überhaupt gekauft? Also das ging dann doch nicht ohne, ne?
Ja, es ist ja wirklich so, diese Gleichzeitigkeit von allem ist ja eine massive Überforderung. Und so eine Stadt wie Berlin oder auch München in deinem Fall bietet
Köln,
ja...
Liebe Köln.
In Köln jetzt, ja, aber,
früher, München, früher, Bayern.
Du bist eigentlich Bayer.
Ja.
Da gibt es ja inzwischen auch viele Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Menschen, die viel Zeit online verbringen, eher psychisch krank werden. Also dass absolut, zum Beispiel auch diese Frage, die uns ja als Menschen immer umtreibt, mit wem vergleiche ich mich? Ja. Ich hatte mal auch im Bühnenprogramm so eine Nummer, wo ich sagte, wenn ihr seid frisch getrennt, guckt euch bitte keine Fotos an. Weil immer, wenn du Fotos durchguckst dann in deiner Story, denkst du, oh, es war alles eigentlich noch sehr schön. Nein, es war nicht alles schön, aber in den unschönen Momenten hast du keine Fotos gemacht. Ja. Du hast ja nicht gesagt, Schatz, halt mal bitte diesen Gesichtsausdruck. Ich möchte dich gerne genau so in Erinnerung behalten. Das heißt, wir verzerren unser Selbstbild, aber eben auch das Bild, wie gut das Leben von anderen ist, ständig durch Social Media. Wie gehst du damit um, Maxi? Weil du bist ja so ein Technikaffiner.
Naja, ich mach's genauso wie alle anderen. Ich poste natürlich nur die Highlights. Ja? Also ich trage zu dieser Krise bei, ja, indem ich einfach nur die Sachen poste, die richtig geil laufen, ja, bei mir. Ja,
komm, aber du hast auch deine Depression öffentlich, ja, gemacht. Und das ist ja nun alles andere als geil.
Als ein Highlight.
Also dafür muss man erstmal sagen, Respekt davor.
Ja. Übrigens Obama, auf den du mich angesprochen hast, aus der vorletzten Folge, der sagte auf dem Vortrag auch noch Folgendes. Er meinte, die Social-Media-Konzerne haben es ja eigentlich zum Geschäftsmodell gemacht, dass du dich aufregst und ärgerst.
Genau. Ne?
Und die Unzufriedenheit, die dort geschürt wird. Da ging es natürlich auch ein bisschen um Falschinformationen, aber wir wissen ja auch, wie du schon sagst, aus diversen Studien, wer sehr viel Zeit auf Social Media verbringt, der hat es einfach auch ein bisschen schwer mit der Happiness.
Ist auch eine Form von Falschinformation, dass man denkt, das Leben der anderen sei immer schöner als das eigene. Ja. Aber hast du über Depressionen rausgefunden, was du vorher noch nicht wusstest?
Also was ich überrascht war, dass Depression wirklich deine ganze Wahrnehmung auch befällt. Ja. Das war für mich so das Interessante. Ich dachte immer, Depression sei wirklich einfach, dann geht's dir halt schlecht und dann liegst du irgendwo in der Ecke rum oder so. Also wirklich sehr naiv und so. Und als es mich dann umgehauen hat, ich hatte dann einen Zusammenbruch, wo dann auch ein Freund von mir gesagt hat, so, du, ich beobachte dich schon länger und das ist alles nicht so gut. Ich kenne da jemanden und der hat mich dann an meinen Therapeuten, den ich dann habe, vor 6, 7 Jahren hat er mich dann da hingeschickt und dann saß ich da. Und nein, es sind auch konkret die Gedanken, die Schlussfolgerungen, die du ziehst, sind betroffen von dieser Krankheit. Die Brille, durch die du die Welt siehst, ist gefärbt von dieser Krankheit. Und dass das so fundamental ist, ja, das war mir neu. Ich dachte immer so, das wäre so eine Sache, die kann man irgendwie mit gutem Zureden oder gut zu sich selber sein, so kognitiv bekämpfen, so mit allem. Aber es ist tatsächlich viel fundamentaler. Und diese Erkenntnis, dass meine Einschätzungen, meine Meinungen über mich, über andere, über die Welt oder generell einfach die Muster, die man hat, mit denen man in der Welt interagiert, auf einer Krankheit basieren, ja, oder nicht basieren, aber eine Mitwirkung da haben, das war für mich das war die dritte oder vierte Sitzung, da saß ich erstmal da und dachte mir, ich kann nichts glauben, was ich denke. So. Ja. Und das ist wirklich ein Durchbruch für mich gewesen, ja.
Hast du hast Psychotherapie gemacht? Was hat dir noch geholfen?
Tatsächlich die Therapie und einfach einen Ort zu finden, dass man einfach so sein kann, wie man ist. Ja, also dass man da, weil was ja Social Media, ich will jetzt nicht nur die böse Technik und so weiter reden, aber ich bin ja aus einer Generation, wo man sich als Projekt sieht und sich optimiert und nach vorne geht und immer wieder an sich arbeitet und einfach mal einen Ort zu haben, wo gesagt wird, so nee, das, in dir ist was. Das passt schon so im Großen und Ganzen. Jeder hat da so seine Sachen. Aber was wirklich auch nachhaltig, weil das ist bis heute ein Thema für mich. Also ich würde nicht sagen, dass ich komplett, dass das für mich vorbei ist oder so. So Routine. Einfach Routine. So stehst morgens zu einer gewissen Zeit auf, du hast deinen Sport, du machst das Handy beim Frühstück aus und so weiter. Und auch wenn eine Episode vielleicht manchmal stärker reindrückt bei mir, bin ich trotzdem in diesem Ablauf dann einfach drin, wo ich einfach weiß, okay, nee, ich werde dann durchgeschoben so. Ja.
Ist das, wenn du Episode sagst, dann weißt du auch, dass es periodisch ist. Ja, das kommt mal stärker, mal weniger. Und Routine, das klingt ja auch so ein bisschen so nach verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, ne? Dass man so ein eben klang das, finde ich, bei deinem Programm schon ein bisschen an, als du sagtest, so der Weg ist das Ziel, dass die Handlung auch eine ganz wichtige, dass das Overthinking, dass man alles zu überdenken aufhört, oder? Jetzt habe ich vorhin im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass Eckert dich ja damals als Mentor begleitet hat bei der RTL, wie ist das?
Comedy Grand Prix.
Ich wollte Olympiade sagen.
Und Olympiade finde ich lustig.
Das war vor neun Jahren.
Es war das Let's Dance des Zwerchfells.
Das war es aber auch ein bisschen.
Ja.
So ein Stück weit.
Wir waren unserer Zeit voraus.
Deswegen habt ihr diese dicken Zwerchfellmuskeln hier.
Genau.
Ja,
genau.
Aber auf jeden Fall, vor neun Jahren ging das los. Und vor sechs, sieben Jahren, sagtest du, begann deine Depression. Genau. Oder hast du sie entdeckt? Hast du das Gefühl, das hat was damit zu tun? Ist der Ruhm vielleicht auch etwas, was gefährlich ist? Weil ich kam gerade so, als du meintest, du hast den Rückzugsort für dich definiert. Ist das etwas, das auch gefährlich ist, auf die Bühne zu gehen, sich auszusetzen, einem Publikum, einer Kritik, einer Öffentlichkeit?
Was ich schon krass finde, ist, dass das Thema Öffentlichkeit immer früher in dein Leben treten kann. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mit 15 angefangen, Internetradio zu machen. Oh. Ja, also ich habe Videospiele im Internet kommentiert für Warcraft damals. Ich war da gerne
Rubenbauer. Also ich dachte mal, das Pong-Pong-Spiel. Ja,
das war in deiner Jugend.
Das war meine Jugend.
Leider nicht so viele Zuschauer gehabt da. Aber ich war dann...
Auf Twitch.
Genau, und das gab es noch nicht. Aber sagen wir es mal so, sehr oft... Es beginnt dann sehr, sehr früh, dass du Feedback zu dir kriegst und zu deiner Meinung und so. Und heute beginnt das ja noch früher, mit 9, mit 10, mit 11, zum Teil noch früher, wenn da, wenn du schon ein Video von der kleinen Tochter machst, von deinem Sohn, wie er was Süßes macht. Und das Kind sieht ja dann schon, wie ein Video von ihm angeguckt wird. Und oh, und schön. Und dann wird man schon, okay, das, was ich tue, hat ein Feedback. Und je nachdem, wie ich mich verhalte, kann ich dieses Feedback steuern. Und das ist noch vielleicht ganz unschuldig, aber da entsteht so eine Abhängigkeit, sage ich jetzt mal, die du nicht checkst, wenn du... und ich war dann halt mit 18 bei Giga, war fünfmal die Woche live im Fernsehen, zwei Stunden lang live. Und dann bist du da halt jeden Tag, also Giga, das haben halt damals immer so, ich sag mal so eine Viertelmillion
als pro Gaming-Experte
Abend. Als Gaming-Experte jeden Abend. Aber du warst halt in der Öffentlichkeit und du musst dich immer dem stellen. Und das finde ich zum Beispiel auch bei, wenn ich mich mit Sträter Thorsten unterhalte. So, Thorsten kam ja relativ spät in die Öffentlichkeit. Jetzt spät ist jetzt aus meiner Sicht so, aber man hat halt schon ein Leben gehabt vorher. Und ich glaube, das macht einen Unterschied. So dieses untechnologische Leben, sage ich jetzt mal, ja, das geht weg. So.
Aber ich möchte noch mal kurz aus medizinischer Sicht was sagen, dass diese Suche nach Auslösern bei Depressionen natürlich Teil der eigenen Krankheitsverarbeitung ist, dass man damit aber oft auch Dinge miteinander korreliert, die nicht unbedingt in Ursache-Wirkung hängen. Klingt das so theoretisch. Was ich meine ist, viele denken, wenn ich arbeitslos werde, dann werde ich depressiv. Mhm. Es ist aber oft auch andersrum, dass Menschen deswegen ihren Job verlieren, weil sie eine Depression haben, nicht mehr leistungsfähig sind und auch keine Hilfe, keine Behandlung kriegen und darüber dann auch arbeitslos werden. Das heißt also, man muss sehr aufpassen, wie schnell man sagt, der Ruhm hat ihn depressiv gemacht oder das und das Ereignis. Wir wissen aus der Forschung, dass Depression eben einen guten Anteil genetisches, erbliches Risiko ist. Gibt es bei dir auch in der Verwandtschaft Menschen mit Depressionen auch?
Das ist das Ding, es wird nicht drüber geredet, deswegen kann ich es nicht sagen.
Ja. Aber dann gibt es manchmal eben auch Suizide, über die keiner redet, was ja auch sozusagen die schlimmste Nebenwirkung dieser Erkrankung ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich viele auch öffentlich dazu äußern. Das ist in letzter Zeit sehr viel bei Komikern interessant. Das war Thorsten Sträter, war Kurt Krömer, also Alex Beutschan. Du warst das, auch Felix Lobrecht aktuell und so weiter.
Genau.
Wie erklärst du dir das? Ist da ein Tabu weggefallen? Oder manche unterstellen ja, der macht sich jetzt wichtig, der will jetzt irgendwie was Tolles darüber erzählen oder sein Buch verkaufen. Hast du auch sozusagen diesen Vorwurf, das war so bei Kathi Hummels dann manchmal so seltsam, wie dann irgendwelche Wellnessreisen verkauft werden mit ihrer eigenen Depressionsgeschichte. Das war auch irgendwie sehr unglücklich kombiniert.
Ja.
Also ist das jetzt eine Modekrankheit unter Komikern?
Ich glaube, es fällt deswegen in der Öffentlichkeit so auf, weil wir Männer sind, so und auch, also wir sehen uns auch als Männer, würde ich jetzt den anderen auch mal, wir fühlen uns auch so. Und ich glaube, Männer, die über Gefühle reden, ist einfach immer noch so ein Ding, ja. Und die Rolle des Komikers steht da in so einem Widerspruch zu diesem Ding. Und deswegen glaube ich, fällt das einfach findet das halt einen anderen Anklang bei den Leuten, weil Moment, der ist doch lustig, wie kann der depressiv sein und so, dass das kein Widerspruch sein muss. Also das ist immer schwer, Depression mit anderen Krankheiten irgendwie zu vergleichen, so, weil keine Depression ist irgendwie gleich, aber du kannst ja auch einen Fuß brechen und lustig sein. So, also man kann ja krank sein und trotzdem einen Witz haben und so, weil es gibt ja dann auch immer Phasen. Ich muss ehrlich sagen, bei mir war Thorsten auch ein ganz großer Antrieb. Also ich war bei Thorsten in der Sendung und Thorsten hat mir dann vor der Sendung gesagt, ich würde das Thema gerne ansprechen. Und habe ich gesagt, ja klar. Es war auch die Zeit, wo Kurt dann an der Öffentlichkeit damit war. Und dann habe ich in der Sendung, haben wir das dann angesprochen. Ich habe selber gemerkt, so, okay, jetzt wird's echt. Und dann fühlte ich mich da nicht mehr so safe mit. Und dann haben wir trotzdem den Talk gemacht. Und natürlich ist es Thorsten auch aufgefallen. Dann haben wir danach noch so. Deswegen nur mal zu sagen, man geht da nicht mit breiter Brust raus und sagt, schaut mich an. So, sondern es ist wirklich echt immer auch so ein Stückchen so, nee, man fühlt sich da nicht so sicher mit, weil man hat Erfahrungen damit. Als ich erfahren habe, dass ich das habe, haben Leute, Freunde zu mir gesagt, sag das nicht. Das ist ein Problem. So, also, und jetzt muss man sich nur mal vorstellen, wie das für jemanden ist, der irgendwie in einem mittelständischen Unternehmen arbeitet und vielleicht Aufstiegschancen hat oder vielleicht weiterkommen möchte oder was weiß ich, dass der da natürlich nicht so offen darüber reden kann wie ich. Ich glaube, es ist so eine komische Verbindung zwischen Geschlecht, Beruf und auch Zeitpunkt. Ich glaube, die Menschen sind auch offen dafür. Also das Publikum bietet auch ein anderes Entree, würde ich jetzt mal theoretisieren.
Also warum viele auch öffentliche Figuren zurückschauen, ist ja auch manchmal wirklich Bedrohung der Existenzgrundlage. Also ja, Schauspieler, die freiberuflich unterwegs sind. In dem Moment, wo du einmal gesagt hast, du hast eine psychische Erkrankung, wirst du ja von den Privatkassen zum Beispiel auch gar nicht mehr versichert.
So ist es.
Also das ist eine unfassbare Ungerechtigkeit. Wir haben Gott sei Dank ein gesetzliches Krankenversicherungssystem. was solidarisch ist, da bin ich auch versichert. Aber die Tatsache, dass jemand, der sich mal Hilfe geholt hat, sozusagen damit sozusagen einen Stempel kriegt für viele Jahre, sozusagen als Dauerrisiko, das entspricht auch nicht der Tatsache, dass ja Depressionen bei den allermeisten gut behandelbar sind. Also da verstehe ich nach wie vor, dass Leute, die davon abhängen, dass sie sagen, als stabil gelten, als den kann man einsetzen, den kann man
leistungsfähig,
ja, aktiv. Dass sozusagen an diesem Image nach wie vor kratzt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Komik ja oft genau aus, also meine These ist ja, unter Komikern, Komikerinnen hast du sehr viel, heute würde man sagen, Neurodiversität, also unterschiedlich breites Spektrum. Und was echt auffällt, ist, wie viele ADHSler auch unterwegs sind unter Komikern. Also ich möchte jetzt keine Kollegen outen, die mir das auch anvertraut haben, aber so eine gewisse Andersartigkeit ist ja oft auch das, was dich interessant macht auf der Bühne. Ja? Und auch manchmal das Gefühl, aha, da ist noch ein Abgrund dahinter oder da ist noch eine andere Lebenserfahrung dahinter oder ja, und auch diese Schrägheit des Blickes. Also wenn Komiker wären wie alle anderen, dann wäre es ja langweilig. Kannst du damit was anfangen?
Also für mich sind die Comedians, die ich persönlich am liebsten konsumiere, das sind die, wo ich das Gefühl habe, da steht ein Mensch, der mir was erzählt, der sein Handwerk nutzt, um das, was er so denkt, fühlt und lebt. Wie ein Maler, der durch seinen Pinsel auch das, was er verarbeitet. Und deswegen bin ich immer rangegangen. Ich habe über die schwierige Schwangerschaft, die wir hatten, habe ich gesprochen, über Depression, über andere Krisen so in meinem Leben, weil das ist so meine Erfahrung und ich weiß, das ist, aber es gibt immer so einen Punkt, wo jede Katastrophe irgendwann lustig wird. Also irgendwo passiert das. Also,
es gibt ja diese uralte Formel, Comedy is Tragedy plus Time,
ja.
Ja, also, aber erzähl ich.
Also mir ist letztes, also als die Flut im Ahrtal war, da ist bei mir der Keller vollgelaufen. Und dann, das ist bei mir aus dem Klo rausgekommen. Also das Wasser ist zurück ins Haus, ja, aus dem Klo raus. Und ach du, und das war für mich so, das war ein richtiger Schock, weil du weißt nicht, hört's auf oder geht's weiter? Und dann habe ich alles hochgetragen und dann habe ich auch schnell den Strom ausgemacht. Und dann kam mein Vermieter, Gott sei Dank, ja, der hat Pumpen dabei gehabt und so. Und mir konnte schnell geholfen werden, so. Und dann standen wir da und dann hat er gesagt, Max, ich sehe nichts, weil ich halt den Strom im Haus ausgemacht. Und dann sagt er, ja, mach den Strom an. Und dann bin ich runter ins Wasser zum Stromkasten. Da habe ich gesagt, Matthias, ich stehe hier im Wasser. Ich will, wenn ich jetzt den Strom anmache, dann sagt er, nein, ich habe das Haus gebaut. Die Leitung, die geht erst 50 Zentimeter drüber, da sind wir locker drunter. Okay. Ich drück jetzt. Oh, Matthias. Warte.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Und dann standen wir da erstmal 10 Minuten so. Und dann hat er gesagt so, okay, pass auf. Dann hat er noch einen anderen Notschalter gefunden, ja, wo er die obere Beleuchtung, nicht die im Keller, sondern oben. Und dann konnten wir da reinleuchten und so. Hat er gesagt, dann standen wir da. Und dann kam es aus dem Waschbecken, aus der Waschküche, kam es auch noch raus. Da hat er gesagt, ja scheiße, was machen wir denn da? Dann nimmt er einfach so ein Gewicht von mir und stellt das Gewicht auf, einfach in die Spüle rein. Und dann war das Thema geregelt so in dem Moment. Und du, rückblickend, in dem Moment bist du völlig am, abkacken und es ist katastrophal. Aber danach denkst du dir, meine Güte, was war da los? Und das ist mittlerweile eine Nummer bei mir auf der Bühne. Und Leute, das ist es ja. Ich bei fast jeder guten Comedy-Nummer kann ich den Zuschauerinnen und Zuschauern mal sagen, als diese Nummer im echten Leben entstanden ist, war die nicht lustig. Also das, was man da erlebt hat, war ganz oft nicht lustig. Sondern ich glaube wirklich, um das neurodiverse Thema mal nochmal, ich glaube, da ist wirklich ein anderer Blick einfach. Da ist ein anderer, schneller Dissonanzen zu erkennen und auch so zusammenzusetzen, dass eine Fallhöhe entsteht. So, ich glaube schon, dass da was dran ist.
Da ist ja meistens auch ein sensibler Mensch dahinter, denn ihr lest ja keine Witze aus einem Witzebuch vor, sondern ihr denkt ja über die Welt nach und versucht dann, wie du es ja auch schon mal erläutert hast, aus einem anderen Blickwinkel, also irgendwie einen komischen Hebel dazu zu finden. Aber da ist ja eine reflektierte Person, eben keine stumpfe Person. Und genau wie du meinst, nur weil man lustig sein kann, heißt das ja nicht, dass ja, einen dauert. Diese Krankheit nicht erwischen kann.
Vor allem es dauert, weil da ist ein Thema und du hast erstmal überhaupt gar kein Verhältnis dazu. Du hast überhaupt gar keine Haltung dazu. So, und dann denkst du dir so, boah, Alter, das triggert mich, das bewegt mich, aber ich habe keine Ahnung, was ich darüber erzählen will. Und dann, keine Ahnung, was da ist, dann speichert mein Kopf das irgendwie ab, ohne dass ich das bewusst habe. Und so, ich lebe einfach dann durch den Tag und dann kommt immer wieder so ein Impuls. Was ich schon mache, ich schreibe jeden Tag. Also ich sitze jeden Tag am Laptop oder im Handy oder schreibe was auf und versuche eine Kartei anzulegen. So. Und dann kommt irgendwie ein Gedanke, der einen Gedanken, den ich vor 2 Wochen hatte, neu dreht. Und dann auf einmal habe ich den Winkel, den ich brauche, dass ich eine Nummer auf der Bühne mache. Irgendwie eine Anekdote, mit der ich es verbinden kann oder so.
Das ist ja interessant, dass das eigene Runterschreiben auch einen sortierenden und auch therapeutischen Effekt auf den eigenen Geist hat.
Total.
Also es gibt ja auch in der, ich habe da dieses Buch über Glück geschrieben. Es ist immer wieder interessant, dass Leute auf mich zukommen in der U-Bahn oder unterwegs und sagen, Mensch, ich war mal depressiv und es hat mir total geholfen. Da habe ich einfach mal zusammengeschrieben, was so, ich hatte ja selber gerade keine gute Zeit, dachte ich, Mensch, was weiß denn die Wissenschaft über das Glück? Und eine Methode ist eben dieses Glückstagebuch, so ganz simpel, einfach jeden Tag aufzuschreiben, 3 Dinge, die heute schön waren. Und neben meinem Partner aufgewacht, oder zweite schreibt, nicht neben meinem Partner aufgewacht, der dritte schreibt, mein Partner ist nicht aufgewacht. Also jeder Tag hat für jeden irgendwelche überraschenden Momente. Und die zweite Methode ist wirklich einfach drauf loszuschreiben. Und damit hast du auch einen Trick, einen Tool in der Hand gegen diese ewigen Gedankenschleifen, weil du schreibst auch belastende Dinge runter und dann kannst du dich damit ein Stück weit distanzieren. Und das ist ja, wenn man komische Geschichten erfindet, auch so ein Stück. Dann steht es da, dann kann ich mich auch ein bisschen darüber erheben im wahrsten Sinne der Worte. Dann bin ich mehr als diese Krankheit oder mehr als dieses Erlebnis. Ich würde gerne noch mit dir darüber reden, was wir auch mal vor einer Weile am Telefon gequatscht haben. Dich interessiert ja auch diese Frage, wie kann man eigentlich Klimakrise, Umweltzerstörung, Artensterben, diese ganzen Megakrisen anders erzählen, wie kann man da mal Podcasts machen, wie kann man da sozusagen den Leuten sagen, ey, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns und wir können, wir sind in einer historischen Situation und dadurch auch in der Verantwortung. Bist du da weitergekommen mit deiner Idee, wie viel Ernsthaftigkeit auch von globalen Krisen verträgt die Bühne?
Ja, ich glaube, ich bin da gerade innerlich, wappne ich mich gerade, der Moment wird noch ein bisschen dauern, aber wo ich meine Tochter auf das Thema mal ranführen werde. So, das ist so für mich.
Wie alt ist sie?
Sie ist jetzt 2. So. Und irgendwann wird halt dieser Moment kommen, wo man erklären muss und sie einführen muss und sie darauf vorbereiten muss. Und da habe ich mir auch gefragt, du kannst da nicht hingehen. Du kannst zu einem anderen Menschen nicht einfach hingehen und sagen, vorbei und durch und so. Sondern was für mich wirklich, da ist mir der Moment eingefallen, als meine große Schwester beim Autounfall ums Leben gekommen ist. Und meine Schwester war dann hirntot. Und die lag dann da in diesem Krankenhaus an dieser Maschine. Und ich habe gesehen, wie der Schlauch hinten aus dem Kopf rausgeht. Ein ganz desaströser, schlimmer, schlimmer Moment. Und die Ärztin kam rein zu uns und hat uns das einfach in aller Ruhe und ganz normal erklärt, was da passiert ist, was da Phase ist und hat auch gesagt, wissen Sie was, ich habe hier Menschen sitzen, die wirklich in tiefe Trauer verfallen und es ist normal, das soll so passieren, das ist in Ordnung. Und alle diese Menschen, denen geht's auch gut. Die haben auch wieder schöne Momente, die leben auch wieder und die sind auch wieder in einem guten Moment zusammen. Und ich glaube, dass man da nicht davonlaufen muss vor diesen katastrophalen Sachen, ja, sondern dass man die sich angucken kann. Und das hat auch was mit Erwachsensein in dem Moment zu tun, so. Und dass man sich da, dass man da mit einer gewissen Sanftheit, aber Bestimmtheit auch klar sagt, was da Phase ist und dass das gute Leben trotz alledem auch möglich ist.
Wie alt warst du, als deine Schwester starb?
14. 14, 15, sowas.
Und gibt es da nicht auch eine unfassbare Wut und eine Trauer auf diese Ungerechtigkeit der Welt?
Ja, 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 klar. Also das ist auch mit einer der Depressionsauslöser gewesen. Das habe ich so in der Arbeit, weil du hast diesen Schock, das versuche ich auch im Buch zu beschreiben, dass man eben so, das fühlte sich an, als ob da so eine Glashülle über mich drüber kam. Und das war einfach so, dass mein Körper abgeschaltet hat, so sich getrennt hat, weil wenn ich...
Dissoziiert.
Ja, genau. Ja. Dass man sich, weil wenn man das man komplett...
Stumpft ab, ja, sozusagen, genau. um diesen Schmerz auch nicht die ganze Zeit zu fühlen.
Genau, genau. Und wenn man da, glaube ich, jemanden hat an der Seite, der einen da einfach durchführt, ist das von enormem Wert. Und deswegen glaube ich, Eckart, dass ich will gar nicht jetzt in Anpassung und so weiter. Das sind alles technische Geschichten. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns selber innerlich an die Hand nehmen müssen und auch einander an die Hand nehmen müssen. So metaphorisch sage ich das jetzt mal. Ich glaube, wir müssen wirklich runter von diesem Trip, mehr für mich, Karriere, Ziele erreichen, schaffen, performen und machen, sondern wirklich sagen, diese Welt ist eine Fackel und wir müssen gucken, dass wir diese Fackel einigermaßen unbeschädigt auch an den Nächsten. Ich muss für den, der noch nicht da ist, muss ich ein bisschen mitleben. Da gibt es den Longterminismus, diesen Begriff. Das heißt nicht, dass die Menschen, die jetzt da sind, unwichtig sind. Im Gegenteil. Und ich glaube, dass dieser neue Sinn für Gemeinschaft, der könnte eine psychologische Stütze sein. Weil die muss auch sein. Weil wir werden das brauchen. Wir brauchen es jetzt schon so.
Mhm. Und wir brauchen auch keine Fackel, die wir weitergeben, sondern eine Solarbatterie.
You know what I mean. Diese Welt ist ein brennendes Ölfass. Und wir müssen sie unbeschädigt weitergeben. You know what I mean.
Damit die anderen auch noch Öl haben.
Staffellauf, das brennt ja nicht beim Staffellauf, stimmt, oder? Einfach nur so ein Stöckchen, was man weitergibt.
Stöckchen. Aber ich finde den Gedanken schön. Also gemeinschaftlich denken.
Ja. Danke, Maxi Stellmauer.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Puh, das war ja deep.
Puh.
Ja. Mit Maxi. Und ich finde es halt großartig, wie offen er da auch mit dem Tod seiner Schwester umgeht. Mhm. Im Nachgang habe ich ihn noch gefragt, ob sie auch Organspenderin wurde.
Ja.
Und da merkte ich, wie er da sozusagen wieder ein bisschen Leuchten in die Augen kriegte, weil er sagte, ja, das ist auch für seine Mutter irgendwie ein Trost, dass die Niere in einem jungen Mädchen mit Nierenversagen jetzt weiterlebt und die Leber auch in einem neuen Körper noch Teil des Irdischen geblieben ist.
Ja.
Und da erinnerte ich mich an unser Gespräch mit Elke Büdenbender über Organspenden und wie viel wir da auch bewegen könnten, wenn wir uns klarer machen, wie die Empfängersicht aussieht.
Genau, wer nochmal zurückgehen möchte, in der vorletzten Folge haben wir mit der deutschen First Lady Elke Büdenbender darüber gesprochen, dass sie von ihrem Mann, dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, eine Niere erhalten hat. Übrigens wie in dieser Woche auch die in dieser Woche verstorbene Tina Turner, die auch von ihrem Mann damals eine Niere vor ihrem Tod bekam.
Woher weißt du das denn? Das ist ja.
Das haben wir recherchiert, als sie verstorben ist. Also sie ist, hat doch lange mit der Niere gelebt. Ja, es ist nicht so, dass es irgendwie. Es war ja auch im Fall von Elke Büdenbender eine Erfolgsgeschichte. Ne? Also auch diese Niere konnte lange gehalten werden. Man hatte ja früher sehr viel Angst vor Organabstoßung nach einer Transplantation und das scheint man ja mittlerweile gut in den Griff bekommen zu haben. Du bist ja der Arzt. Ne? Ich weiß nicht, ob du.
Ja, da weiß man inzwischen mehr über die Mechanismen und die Medikamente, die dabei helfen.
Ja.
Aber ich finde das immer wieder erstaunlich, wie wir einerseits denken, sagen Stars und berühmte Menschen, die müssen auch alle ein unbeschwertes Leben haben und wir projizieren da gerne so irgendwie alle unsere Glücks- und Unzulänglichkeitsfantasien in die Reihen. Mhm. Und dann merkt man, Mensch, die haben, wenn man genauer hinguckt, hat jeder sein Päckchen zu tragen.
Und wie du es eben ja auch im Gespräch mit Maxi gesagt hast, lustigerweise, was heißt lustigerweise, ist vielleicht das falsche Wort, aber interessanterweise haben auch besonders viele Comedians oder auffällig viele Leute aus dem Bereich kommen, die zumindest ihre Depressionen oder ihre mentalen Probleme auch öffentlich gemacht. Man weiß es ja auch, zum Beispiel bei Hollywood-Stars, das sind es ja auch oft die, die man eher mit lustigen Rollen assoziiert hat, die Depressionen hatten. Ne? Großartige Künstler wie Robin Williams.
Ja, an den musste ich auch gerade denken. Ja. Weil der ist ja durch Suizid auch gestorben.
Genau.
Und da denkt man immer, Mensch, wie wichtig es ist, mal wieder darauf hinzuweisen, dass es eine Phase in dieser Erkrankung gibt, wo die Brille, von der auch Maxi gesprochen hat, so düster ist, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, dass das nicht für immer bleibt.
Ja.
Und Suizid ist ja auch sozusagen eine sozusagen Denkfalle, weil oft dieser Gedanke ist, ich will nicht weiterleben, aber eigentlich bedeutet es, ich will so, wie ich im Moment bin, nicht weiterleben.
Ja. Ja.
Und dass das dann auch endgültig und nicht mehr zurückzudrehen ist, ist dann für so einen schwarz eingefärbtes Hirn auch ganz, ganz schwer auseinanderzuhalten. Aber deswegen an dieser Stelle auch nochmal, holt euch Hilfe. Wir verlinken auch die Deutsche Depressionshilfe und es gibt auch so Peer-to-Peer Telefonmöglichkeiten, sich mit jemandem auszutauschen, wenn man das Bedürfnis danach hat. Also sich Hilfe zu holen, wird selbstverständlicher. Gott sei Dank.
Übrigens wäre auch ein berühmter Comedian, Harald Schmidt, macht ja auch einen großen einen Podcast zu Depressionen. Also auch da kann man mal reinhören, wer sich interessiert und das vielleicht nochmal von einer anderen Stimme begleitet haben möchte. Ja, genau. Und Maxi hat ja auch schon darauf hingewiesen, es gibt Episoden. Also das heißt, auch wenn man sich in einer dunklen Episode befindet, danach kommt auch wieder das Licht. Und wollen wir hoffen, dass es viel Licht gibt und wir mit vielen Farben malen können.
Und es gibt auf alle Fälle eine neue Folge.
Ja, genau.
Nächsten Freitag von Tage wie diese. Denn wir haben noch weitere spannende Menschen hier in Berlin getroffen.
So ist es. Also, wenn es euch gefällt, abonniert uns, liked uns und schreibt uns gerne auf Social. Bleibt dabei. Bis nächste Woche.
Tage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.